und da sind wir in der nächsten Ausgabe. Mittlerweile in der 44. Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, heute besprechen wir für euch natürlich wieder die Weeklies von AEW, und zwar Collision und Dynamite und natürlich auch Rampage. Ich bin der Einzige, der diesmal Rampage geguckt hat, weil die anderen beiden keine Lust hatten, was ich vollkommen nachvollziehen kann, denn Rampage war mal wieder absolut belanglos. Aber es ist egal, ich habe es geguckt, wir gehen es gleich mal kurz durch. Heute natürlich wie immer mit an meiner Seite der Wisecam.
Jawohl, da bin ich wieder. Hallo und willkommen. Und schnell reden wir über AEW, bevor ich alles wieder vergessen habe, weil Dynamite habe ich schon wieder vergessen.
Ja, und natürlich auch mit dabei, heute erst mit Mikroproblemen, jetzt geht's anscheinend wieder, der Bodyguard Kato, der Mattis. Jetzt hört man dich nicht.
Ja, wieder Mikro stumm geschaltet.
Alter, meine Fresse hier, was ist denn hier heute los hier? Einen wunderschönen guten Abend hier, liebes Champion Talk Universe. Ja, heute massive technische Probleme hier, aber macht nichts, wir kriegen das hin. Hallo an den Chat, hallo, oh, der Conway ist heute hier am Start, oder wie?
Ja, anscheinend.
Was ist hier, aus Venezuela oder Kolumbien oder was? Ja. Wunderschönen guten Tag hier auch an Albert Wesker, an Mike Stoll, an David Zwiantowski, an Deuce und Andrew Basket. Ja, reden wir schnell über Dynamite. Es gibt nämlich nicht wirklich viel zu erzählen, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, erstmal soll Gordon schnell hier Rampage durchwürgen.
Ja, das machen wir. Machen Sie mal.
Siehste, genau.
Das machen wir gleich. Ja, ich habe es ja schon in die Beschreibung geschrieben. Ich bin auch heute ein bisschen neben der Spur, weil, wie ihr es mitbekommen habt, Winter ist hier oder wie auch immer, ja. Also es ist auf jeden Fall hier oben in Nordfriesland super glatt. Und dadurch hat meine Mutter sich heute erstmal hingepackt und sich den Fuß gebrochen. Und da durfte ich sie dann natürlich erstmal ins Krankenhaus fahren. Deswegen musste ich heute alles ein bisschen übers Knie brechen und ein bisschen schnell machen und hick, hack, huck. Das ist natürlich immer nicht ganz so gut, aber es ist halt, wie es ist. Also von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie es dann letzten Endes hier läuft. Also, wir gucken AEW Rampage Nummer, wo waren wir denn überhaupt? Nummer 121 aus Minnesota. Und wir waren in Minneapolis im Target Center vor 4.700 Leuten. Und das waren, die Show wurde ausgestrahlt am 1. Dezember, waren natürlich die Tapings vom 29.11. Und es geht los mit einem Eight-Man-Tag. Und ja, die Gegner stellt man gar nicht erst großartig vor. Die stehen nämlich schon im Ring. Es sind die Dark Order, in diesem Falle Evil Uno und Alex Reynolds. Und die teamen mit der ehemaligen JAS, die immer noch keinen neuen Namen haben, ehemals 2.0, nämlich Matt Menard und Angelo Parker. Und die treten an gegen diese Leute hier, nämlich die Best Friends. Also in diesem Falle Trent, Orange Cassidy und Danhausen. Und danach kommt dann noch Hook dazu.
Yeah.
Habt ihr alle voll Bock jetzt? Ja.
Ja, falls sich irgendjemand gefragt hat, wo die Dark Order ist, mit vielleicht ein, zwei potenziell guten Wrestlern drin, da sind sie.
Ja, da sind sie. Es gibt ein bisschen Geprügel und es ist ein Comedy-Match. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es ist absolut dämlich.
Comedy-Match? Das erste Match von Danhausen nach seiner Rückkehr? Und das ist nur ein Comedy-Match?
Ja. Also es kommen dann hier so, ne, die zufällig machen sie alle gleichzeitig einen Suplex und bla. Und dann umarmen sie sich natürlich alle. Und Excalibur schreit immer noch, get the people what they want. Ja, after 3 years, it doesn't get old, does it? So, und dann kommt was, wo ich dann ja gedacht habe, oh, jetzt können die Bad Guys ja mal gewinnen, um sich mal einen Status zu verpassen. Aber was rede ich, ja? Wheeler Yuta kommt nämlich raus und der hat ja momentan hier sich ein bisschen in die Haare mit Hook. Und dann wird er auch kurz abgelenkt, Hook, und Matt Menard und Angelo Parker treten ihn mal irgendwie zusammen und Wheeler Yuta setzt sich währenddessen dann ans Kommentatorenpult und kommentiert das mit und bitcht ein bisschen über Hook rum und dann gibt's hier Stundog Millionär gegen Evil Uno und dann gibt's Something Evil, den Finisher von Evil Uno gegen Orange Cassidy, aber glaub nicht, dass der was bewirkt. Nein, das ist ja nur ein Finisher. Ja, dann Kirstenhausen hier, Matt Menard. Aber ich glaube, fairerweise muss man da sagen, hat, glaube ich, Alex Reynolds reingetreten. Also immerhin ist er nicht selber ausgekickt. Dann zieht Danhausen aus seiner Hose ein Head. Und daraufhin rastet Jake Hager aus.
Oh Gott.
Because we can't get over that. Because Jake Hager is got nothing. Also müssen wir immer noch genau die gleiche Scheiße machen, die wir schon vor über einem Jahr gemacht haben. Die Sache mit dem Hut ist natürlich durch. Dann hält, ungelogen, ihr seht es hier auf dem Bild, hält Matt Menard Danhausen fest. Und Hook, also Angelo Parker will zuhauen, hält die gesamte Zeit diesen lächerlichen Hut immer noch. Hook nimmt ihn von hinten in Red Rum, wahrscheinlich weil er seinen Cue vergessen und verpasst hat oder so. Nimmt ihn in den Red Rum und hier sieht man es immer noch. Matt Menard hält ihn immer noch fest. Er sieht, dass Hook ihn im Red Rum hat, er hält ihn immer noch fest. Kann nicht wahr sein. So, und dann lässt er ihn los, will so dahin straucheln und wird eingerollt von Danhausen. Das ist Finish. Das war's. 1, 2, 3. Gut, oder?
Ja, yeah, geil.
Ja. Wie war das noch, John Moxley? Professional Wrestling!
Mhm.
Unterirdisch.
Arsch, echt.
Es war einfach nur gruselig. So, und dann sind die Outcasts backstage, also in diesem Fall ist Araya und Ruby Soho, Tony Storm ist ja mittlerweile Timeless und Anna Jay ist mit dabei, denn die sollen heute den Six Women Tag haben. Und dann sagt sie irgendwie, ja, was René Paquette sagt, was ist denn hier los, so, ne, mit Anna Jay und bla bla bla. Und dann sagt Saraya, ja, guck dir doch Anna mal an, so, die ist doch fucking gorgeous, oder nicht, so, die ist doch richtig super und bla. Da habe ich nur gedacht kurzzeitig, ja, dann packt sie doch in die Outcasts, ist doch in Ordnung, ja. Da hat sie wenigstens was, irgendwas mit ihr machen, anstatt immer nur former JAS zu sein, wie jetzt auch Cool Hand Angelo Parker, der dann mit dazu kommt. Und dann sagt irgendwie Anna Jay, nein, ich will eigentlich gar nicht, dass du mit zum Ring kommst, ich habe da keine Lust zu. Und Ruby sagt so, ach, ich hätte da schon Lust zu. Und dann sagt Saraya, nein, geh jetzt. Also, ja. Dann kommt
oh mein
alten,
Gott.
Dann kommen die beiden alten Männer in den Ring. Sting.
Oi.
Und ja, Ric Flair hält dann irgendwie eine Promo und bla 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 und sagt hier, ja, wir hatten hier so geile historische Momente, Stinger sagt das dann auch noch und erzählt dann irgendwie einen vom Pferd und sagt, ja, bla, hier überhaupt in Minnesota, da habe ich ja den geilsten Scheiß gemacht, ne, und ich war, wir waren Teil des letzten Main Events auf TNT von WCW, über den würde ich auch nicht so unbedingt reden, als Ric Flair da in einem Shirt gewrestelt hat gegen Sting irgendwie, aber...
So, sein letztes Match hat er auch in einem Shirt gewrestelt. Zum Glück für alle anderen.
Sein letztes Match bis jetzt.
Ja, genau.
Ja, wir wissen, dass sein letztes Match jetzt ist. Wann ist der Scheiß? April? März?
Ja.
Da geht er doch gegen Sting.
Da begleitet er Sting ja nur. Ja, aber genau. Ja, vielleicht fällt er ihm auch im Rücken oder so, wer weiß. Oder er sagt, yeah, greatest wrestler of the life, Road Steamboat Sting. Ja, wie immer, ne, bla bla bla. Und dann hat er wohl noch irgendwie einen tierischen Part von der Promo abgelassen, wo er bei der woman between 18 and 28 can come to my room. Oder irgendwie sowas. Und alle so, alter Grandpa. So.
Da kam die Pflegerin von Flair raus und sagte so, ist okay, Mr. Flair, hier haben Sie Ihre Tabletten, jetzt gehen Sie mal wieder ins Bett.
Genau, und das fanden dann wohl alle nicht so gut und deswegen hat man den Pirate der Promo dann auch direkt bei Rampage rausgelassen.
Make AEW woke again. Yeah, wenn ihr Ric Flair holt, ist es scheißegal, wie alt er ist. Ich hau mich da wirklich einfach auf die Seite von fucking Flair. Alter, Ric Flair ist das Gimmick. Und auch wenn er 50 Milliarden Jahre alt ist, wenn ihr diese Promos nicht haben wollt, holt ihn nicht in eure Show, verdammte Scheiße!
So sieht's aus. Du musst dein Mikro noch ein bisschen runtersteuern, du übersteuerst immer noch ein bisschen.
Yep. Ja, ich habe jetzt bewusst übersteuert, das regt mich auf.
Ja, aber du
musst Ric Flair ist jetzt übrigens für die nächsten 2 Monate suspendiert.
Kannst mal so Klitze runterdrehen, nur ein klein bisschen.
So, ich mal das Mikrofon ein bisschen weg.
Ja, wunderbar. So, und dann sind wir backstage mit Sky Blue und Statlander und Hikaru Shida. Und dann sagt Chris Statlander irgendwie, ja, hier, ne, es ist ja mal hier in der Liga so, ich habe ja meinen Titel verloren, obwohl ich nicht mal was dazu getan habe. Dann kriegen sich Statlander und Sky Blue in die Haare und dann sagt sie, ja, du hast ja auch nichts dafür getan und bla bla bla. anstatt dass man daraus jetzt mal was aufbaut, nee, jetzt bleiben die halt, sind die halt in einem Six-Man-Tag mit Hikaru Shida. Hm, ob das wohl so gut ausgehen wird? So. Und dann sehen wir das tolle Gemälde von Don Callis und dazu das beste Entrance-Theme der Welt. Und die Don Callis Family kommt zum Ring. Und das ist in diesem Fall Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs und Konosuke Takeshita. Und die treten an gegen, kennt ihr nicht? Ja, richtig, ich auch nicht. Denn nach 57 Sekunden war der Quatsch vorbei. So, denn Powerhouse Hobbs hat alle drei selber auseinandergenommen. Dann steht Rick Knox hinten. Die anderen kommen einfach in den Ring. Nein, Rick Knox zählt das nicht an. Er macht auch nicht irgendwas und sagt, nee, hört mal auf damit. Nein, das interessiert einfach nicht. Sie machen dann einfach Standard ihre Moves gegen Jay-Z und Kid Sackett und Renny D und Dude Booby und Flip Buchanan. Und dann werden die einfach gepinnt und das war's. Und ich so, Alter, Rick Knox, also ich meine, Bryce Ramsburg ist der beschissenste Wrestler, Referee von allen. Aber Rick Knox spielt in derselben Liga, genauso wie Aubrey Edwards. AEW hat zwei gute Referees, Paul Turner und den farbigen, dessen Namen ich bis heute nicht kenne. Ich muss mal nachgucken, wie der heißt, denn der ist tatsächlich auch ganz passabel. Das wären bei WWE wahrscheinlich nur irgendwelche mittelmäßigen Referees, aber hier sind die wirklich das Aushängeschild für Referee. Es ist unglaublich. So. Und dann hält Don Callis eine Promo auf die Golden Jets, also Kenny Omega und Chris Jericho, und sagt, ja, wir zerstören euch, so wie wir die Jungs hier kaputt gemacht haben. Mhm. Bild eigentlich nur noch, dass Don Callis so macht.
Wieso?
Das Bild musste ich mit reinnehmen, weil Kyle Fletcher so in die Kamera.
Da kann man doch ein Meme draus machen. Ja. I farted and everyone's gonna smell it.
So, dann kommen die beiden Jungs hier, die Workhorsemen, Anthony Henry und J.D. Drake, und die stehen bei The Machine, Bright Cage, und das sind ungelogen seine Partner für heute Abend. Weil
man ist
ja nicht in der Embassy oder so und hätte da genügend Leute, mit denen man irgendwie zusammenworken könnte.
Nee. Die sind ja bei Ring of Honor.
Ups.
Und das teilt man ja richtig streng. Wir können
Ring of Honor nicht bei AEW zeigen.
So, und dann sagt irgendwie Prinz Nana, danke, hier, Rob Conway schreibt es gerade, Stephon Smith heißt er, sehr gut, genau, der ist auch nicht schlecht, der Referee. So, und dann sagt der Prinz Nana, ja, ihr müsst ja immer mir und am Reisen und bla. So, dann kommen die Outcasts raus, also in diesem Falle Saraya, Ruby Soho und Anna Jake wurde einzeln angekündigt, dann kommen Hikaru Shida, Sky Blue, Chris Deadlander, und die haben dann so ein sehr mittelmäßiges Match. Ich finde auch irgendwie Hikaru stagniert auch eine ganze Weile lang. Dann kriegen sich Deadlander und Sky Blue in die Haare und hängen sich die ganze Zeit gegenseitig wieder aus, weil sie selber kämpfen wollen, bis sich dann Hikaru Shida eintaggt. Die wird dann von Saraya umgehauen und ein bisschen zusammengetreten. Dann wird sie von Ruby Soho oder beziehungsweise Sky Blue, die dann von Ruby Soho in die Ringecke geschmissen wird, wird dann da ein bisschen zusammengetreten. Dann tritt Saraya sie nochmal zusammen. Dann kommt Anna Jay und verpasst Sky Blue eine. Und weil der Kameramann den Arsch von Sky Blue einfängt, schreit Saraya den Kameramann an, get the camera off of her, you pervert.
Ja, weil Saraya ja Erfahrungen mit Kameras hat, die auf diverse Teile hauen.
Vor allen Dingen, was soll denn der Kameramann machen? Wenn die Action gerade da ist, muss er halt dahin halten. Er kann nichts dafür, dass Sky Blue halt ihren Arsch freigelegt hat.
Er ist nämlich ein weißer, reicher, alter Mann.
Ach so, ja gut.
Deswegen ist er Kameramann.
Ja. Dann gab's.
Wen ist jetzt Kameramann bei AEW?
Und ich hatte ja vorhin erzählt, Chris Deadliner und Sky Blue, die haben ja gerade so eine beschissene Dynamik miteinander, wo man ja eine Fehde draus machen könnte. Dann könnte man dafür ja sorgen, dass sie das Match verlieren. Und ach nee, Sky zeigt einfach den Code Blue gegen Ruby. 1, 2, 3, das war's. und dann kriegen sich die Heels in die Haare. Draußen.
Das Alter. Ist gut. Geh mal bitte weiter. Ich krieg Puls.
Und dann, also ich hätte gerne, dass wir genau so ein Tournament, was die Männer gerade veranstalten, mit den Frauen haben, damit wir wirklich mal punktgenau sehen, wo welche Leute bei AEW gerade stehen.
Ja. So, Chris Statlander dann mit Hikaru Shida und bla, und dann hat Chris Statlander irgendwie keinen Bock mehr. Und dann kommen wir zum Main Event. Also es gibt keine Aufklärung dazu, und diese Storyline zwischen Chris Statlander und Sky Blue funktioniert auch absolut null. Warum Chris Statlander keine Ansprüche mal auf ein Rückmatch oder sonst irgendwie was stellt, weiß auch keine Sau. AEW hat überhaupt keine Ahnung, wo sie mit ihren Leuten hinwollen. Das ist toll.
Ja, Julia Hart ist nicht zu ihr gekommen.
Die ist zu wem anders gekommen.
Genau, das stimmt. Ja, und dann kommen Brian Cage und die Workhorsemen rausgeschissen und die treten an gegen El Hijo del Vikingo und Penta El Cerro Miedo und Comanga. So geil, der eine, der Matt ist facepalmiert, Ken guckt fremdschämend weg. Es ist wunderbar. So, und dann Brian Cage hebt natürlich Commander aus und dann gibt es ein paar Moves gegen J.D. Drake, die der natürlich stellen muss. Dann gibt es ein paar Flip-Flops, dann springen über Top Rope und treffen die Workhorsemen. Die Workhorsemen sind Edeljobber, das ist einfach Blödsinn, ja, sorry. Dann gibt es einen schönen Powerslam von Anthony Henry, es soll ein Splash geben von J.D. Drake, der allerdings um ein paar Meilen verfehlt. Dann macht Brian Cage mal wieder hier so Lift-Ups mit den Jungs. Und weil er ihn wohl als Barbell benutzt oder sowas, und dann soll es den Driver geben, das klappt aber nicht, dann gibt es einen Abstimmungsfehler zwischen den Leuten. Anthony Henry trifft aus Versehen mit dem Enzo Giri Brian Cage, der die beiden ja angeworben hat mit der Hilfe von Prinz Nana, und Brian Cage clotheslined dann Anthony Henry um und schubst J.D. Drake weg und geht. Also nur, damit ihr das klar seht, ja. Er wirbt die Leute selber an, kriegt dann einen ab und geht dann. Get it? So. Ja, genau. Black and Riding schreibt hier gerade, ich habe ausnahmsweise mal Rampage laufen lassen. Die Sendung hat eingebautes Memory Erase. Ich sehe die Bilder und kann mich nicht mehr dran erinnern. Bitter. Ja, weil es auch Blödsinn ist.
So, und dann jedes Mal so.
Dann kommt der Super-Move von Commander, er rennt bis zur Hälfte des Seils, springt, zeigt Shooting Star Press, dann kommt hier noch der Flip-Flop da von El Hijo und dann pinnen sie Anthony Henry und haben gegen die Undercarder gewonnen, nachdem die wieder in der Unterzahl waren. Sie gewinnen gegen die Undercarder, die Heels in der Unterzahl.
Ja, aber dafür war es ein Dream-Match.
Sind das nicht richtig starke Faces oder was? Ärgert ihr euch jetzt richtig, dass ihr Rampage nicht gesehen habt? Weil ich habe mich total gefreut, die Show geguckt zu haben.
Ja, ich glaube, ich schaue es mir heute noch mal an.
Ich habe schon wieder vergessen.
Ja. So, dann kommen wir zur AEW Collision Nummer 25 in der Erie Insurance Arena in Erie, Pennsylvania, ob man es glaubt oder nicht. Ne? Und wir hatten 2300 Zuschauer.
Autsch!
Aber die beste Wrestling-Show der Welt und Liga und überhaupt, ganz klar, es will nur keiner hin.
Ja.
Vorweg mal wieder ein paar Interviews, die sind auch eigentlich alle ziemlich gut. Aber
die passen immer.
Aber es sind zu viele. Ja, 4 Stück maximal und sie machen hier 6, 7 oder 8 Stück. Es sind einfach zu viele.
Und ich muss etwas jetzt anmerken, Eddie Kingston bekommt langsam bei mir Go-Away-Heat. Weil langsam aber sicher die Promos bei ihm immer dasselbe werden. Er kann talken, aber es ist wieder das, hey, wir haben nicht viel Zeit, ich muss jetzt hier raus, ich muss mich wieder zurückkämpfen, bla. Ja. Bryan Danielson hebt ihn hoch, pusht ihn mit seiner Rede, aber nee, da muss irgendwas anderes her. Ja. Zum Beispiel ein guter Brawl.
Ja, und dann gibt's den Opener, und zwar Brody King tritt an gegen Claudio, und ja, das ist ein ganz guter Brawl, der ist stiff, Match ist vollkommen.
Das war okay. Das einzige Match von den drei Tournament-Matches in dieser Show, wo ich tatsächlich nicht gewusst habe von vornherein, wer das Ding gewinnen könnte.
Ja, das stimmt.
Hier habe ich wirklich gehangen und gedacht von wegen, das ist interessant. Bei den beiden anderen Matches, die noch kommen, war mir von vornherein klar, wer gewinnt.
Ja, aber hier absolut richtig. Hier war es wirklich so, okay, Brody King hat eine Winning Streak, ist over bei den Fans, aber Claudio ist Claudio und ist ein Kraftschwein, wie man hier sehen kann. Der macht einen Giant Swing.
Wird ja auch immer noch prominent eingesetzt, ne? Und das ist ja eben genau das. Eigentlich genau das müsste AEW ja machen, damit man halt da sitzt und sagt, ein Tournament mit den Leuten. Klar, wird es in dem Turnier immer mal Leute geben, wo Leute aufeinandertreffen und du genau weißt, ja komm, der und der, der gewinnt das nicht. Das ist doch Quatsch. Aber das hier, warum nicht?
So, ich
hatte auf Brody getippt, habe damit auch richtig gelegen, aber ich gebe Ken schon recht. Das hier war das uneindeutigste von allen bisher.
Ja.
Und ich alle anderen dachte, Dings und das, was bei Dynamite auch kommt, stand auch von vornherein fest.
Ja.
Ja. Und das ist einfach traurig. Das ist absolut scheiße. Und das meinte ich eben mit dem Ding, man sieht genau, wo die Leute stehen. Guck dir einfach diese Aufstellung gerade an, wie der ganze Scheiß ist mit 9 Siegen und 0 Siegen und was weiß ich. Du weißt genau, wo welcher von den Jungs gerade in der Company steht.
Genau.
Und das ist einfach scheiße für die Company.
Also wie gesagt, da gab es einen Piledriver von Brody, der reicht aber nicht. Und dann gab es irgendwie so eine Short Standing Lariat. Die hat zwar
war das Einzige.
Ja, das ist ein Lama-Finisher, oder?
Ja, also ich habe es ja mit Gordon auch schon im Vorfeld geredet. Hat der Brody King nicht Dantes Inferno, also diesen Sit-Down-Slam, wo er den Gegner auf der Schulter hat?
Das ist ein Fire-Thunder-Driver.
Ja, Fire-Thunder-Driver.
Ganz klassischer. Und er sieht auch gut aus bei ihm, deswegen verstehe ich nicht, warum er ihn nicht zeigt.
Ich auch nicht. Das war das Einzige, was mich bei dem Match gestört hat. Ich habe insgeheim auf Brody gehofft. Ich dachte eigentlich, es wird Claudio machen, weil es Claudio ist, aber eben hier, ich glaube, zum ersten Mal seit Wochen ein Match, wo ich sagte, wusste ich nicht, finde ich aber gut.
Ja.
Oh Gott, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut.
Und dann kommt John Moxley und sagt, ja, I'm untouchable in this tournament and I will prove it against Rouge by Dynamite. Ich so, starke Promo. Dann kommt Abaddon raus. Die war ja eine Zeit lang weg.
Schon wieder Halloween?
Ja. Und da haben sie dann mal nicht ihren Jahresrekord aufgeschrieben, sondern ihren gesamten AEW-Rekord. Und der sieht natürlich total impressive aus, oder? 42-4.
Krass, oder? Was war denn der Jahresrekord?
Ich glaube, der Jahresrekord ist 1-1. 1-1 oder so? Irgendwie sowas?
Ja.
Jetzt wahrscheinlich 2-1. Also auf jeden Fall tritt sie an gegen diese Maus hier, Kira Hogan, und die kommt gleich an mit dem Dropkick, aber da geht dann auch nicht so viel. Und dann gibt es einen Mox-Cutter hier oder Randy Orton RKO oder sagen wir Diamond-Cutter, ja. Oder sagen wir den Three-Quarter-Neckbreaker von
John Laurinaitis.
So, und dann leckt Abaddon ihr mal kurz übers Gesicht, weil sie wissen wollte, ob sie nach Shogi schmeckt. Und dann gibt es ihren komischen Finisher mit irgendeinem, weiß ich auch nicht, das ist glaube ich so ein Leg-DDT oder so, der sah komisch aus, also lief nicht so rund. Und dann guckt Abaddon und dreht ihren Hals so merkwürdig zur Seite und dann steht Julia Hart da, weil die Champion sich jetzt offensichtlich die Gegner aussucht oder so.
Ja, wir sind nicht AEW, wir machen das nicht so wie alle anderen. Bei uns sind die Champions die sich die Gegner aussuchen.
Ja. Oder vielleicht hat sie einfach nur Make-up-Tipps gefragt.
Kann auch sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, warum Abaddon jetzt gegen Julia Hart gehen sollte. Macht für mich keinen Sinn.
Weil Julia Hart ein paar Siege braucht.
Richtig, genau. So. Und das ist eben genau das. Ne? Und das hätte man dann auch irgendwie anders lösen können, bin ich ganz ehrlich. Aber so finde ich das, halte ich das einfach für Quark.
Der ist so nicht lustig, der Charakter.
Ich kann das alles, was dieser Mensch macht, ist einfach.
Also ich meine, das Gimmick an sich ist ja nicht das Schlimme, ist dieses, dass er immer den Namen brüllt. Das war noch nie witzig, wird auch nie witzig sein. Dass er da im Rollstuhl immer noch rumgefahren wird und die Halskrause trägt, das finde ich witzig. Da komme ich voll mit klar. Ja. Aber das Samoa, René, das ist nicht witzig.
Das stimmt. Conway schreibt Julia Hart, so how did Kira taste like? Und dann antwortet Julia Hart, ask Diamante.
Oh.
Sorry, she's in another castle. So. Ja, und Samoa Joe steht dann Backstage und Roddy kommt dann dazu und dann sagt er, ja, weil du jetzt auf MJF aufpasst und MJF ein Freund von Adam Cole ist, bist du jetzt ein Freund von mir bei Proxy. Und Matt Taven muss sich nochmal das Ohr juckeln, weil er nochmal geschrien hat.
Ja, und Joe denkt sich einfach nur so, und geht.
Ja, eigentlich.
Ja.
Dann sind wir im nächsten Continental Classic Blue Group Singles Match und Daniel Garcia, der bisher 0 Punkte hat und gesagt hat, er muss sich jetzt wirklich mal durchsetzen, trifft auf diesen Mann hier, Andrade El Idolo.
Und ach, da ist Andrade im Bild. Ich bin nämlich jetzt auch hier abgelenkt. Ich
ja, weiß nicht, das durch... liegt vielleicht daran, wie du hier links sehen kannst. CJ richtet sich nämlich nochmal das Sakko, damit man die Möpschen auch sehen kann. Das macht,
ich gut.
Macht sie sogar sehr bewusst vor der Kamera.
Finde ich gut, finde ich toll. Ja. Kannst du gerne machen.
Ja.
Ich bin ein heterosexueller weißer Cis-Mann, steinig mich dafür, ich mag Busen.
Boah. Boah, wunderbar. So, und dann Andrade landet im Seil und keine Ahnung. Und ich finde aber die Paarung zwischen Andrade und CJ finde ich ziemlich gut. Wie CJ am Anfang für ihn die Promo gehalten hat, fand ich in Ordnung. Und Andrade macht dann auch irgendwie was. Und dann, ja. Dann, das war ein guter Move. Also ich fand das Match auch in Ordnung hier. Das Match ist vollkommen okay. Hier fand ich es auch nicht schlecht, die Idee, dass Daniel Garcia runtergeht und Andrade ihn sofort mit dem Shotgun-Dropkick-Attack dabei. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Ja, dann gab es diesen Leg-Spin, den Daniel Garcia in der letzten Zeit öfter mal zeigt. Dann schubst Andrade ihn vom Top-Rope, was unsafe aussah, aber offensichtlich nicht ganz unsafe ist. Dann nimmt Andrade den Ric Flair Woo Drink. Ui. To be the man, you gotta beat the can.
Ist ja doch nicht die blaue Dose.
Nee.
Dann hat die jemand anders gesoffen.
Jetzt weißt du, warum ich das Bild mit reingenommen habe.
Ja, natürlich. So. Weil darüber haben wir geredet. Kommen wir gleich bei Dynamite zu, keine Angst.
Kommen wir gleich noch zu, ja. Das ist die größere Storyline als die andere. Sorry. So, und Andrade nimmt ihn in den Side-Headlock und Daniel Garcia haut dann nochmal auf sein Knie ein. Das ist auch okay. Es gibt den eingesprungenen Low-Drop-Kick. Es gibt den Dragon Slayer und ja, Matt Menard, der natürlich die ganze Zeit am Kommentatorenpult war. Yeah, I had the boat to pick with that guy. Stop the dancing. So, ja, sagt dann, yeah, you got him. You got him in the Dragon Tamer. Und dann kommt aber plötzlich, rutscht Daniel Garcia immer weiter nach hinten und daraufhin kann Andrade ihn irgendwie greifen, packt seinen Arm, dreht den Arm rein und zeigt den Hammerlock DDT. Und 1, 2, 3, I'm hungry. Das war's. Andrade hat gewonnen nach exakt 14 Minuten und hat damit 3 Punkte geholt.
Nein. Ja, aber trotzdem, Match war, die beiden haben, finde ich, gut harmoniert im Ring. Ich hätte es mir hier gewünscht, wenn es ein bisschen ein uncleanerer Sieg gewesen wäre, weil jetzt ist Garcia noch mehr geschwächt. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn es Eigenverschulden war, ein bisschen. Ich kaufe es ihm ein bisschen ab. Diese eine Promo, die er gehalten hat, er muss gewinnen, er muss es jetzt schaffen. Ein bisschen bin ich da drin. Ich bin da zumindest ein bisschen drin.
Ja.
Das Ding ist doch, das haben wir bei Dynamite, glaube ich, dass jemand, der 3 Loses hat, das Ding gar nicht mehr gewinnen kann.
Ja.
Und einfach nur weitermacht. Also, deswegen. Briscoe ist es übrigens.
Ja.
Der seinen dritten Lost hat und eigentlich gar nicht mehr weitermachen muss. Aber er macht das doch, weil er so ein guter Wrestler ist. Und ach, gut, kommen wir zu dem, Kerl. Wer ist das?
Genau. Wer ist das? Wen sehen wir hier?
Ich habe keine Ahnung.
Genau.
So. Big Smoke aus GTA San Andreas?
Nee, es ist Willie Mack. Wir haben den schon ein, zwei Mal gesehen, tatsächlich bei AEW. Er hat sich mal für Samoa Joe hinlegen dürfen, als es um den Television-Titel ging. Und er durfte...
Ah!
War das, als Samoa Joe das Ding vacated hat, anstatt es abzugeben?
Nee, das war davor. Das war, glaube ich, der, wo wir alle gesagt haben, hey, der Junge kann eigentlich talken. Ist das der?
Richtig!
Ja.
Das ist der so ein bisschen auf neumodischen Junkyard Dog macht. Und ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Aber er ist natürlich auch mit 36 jetzt nicht mehr der Allerjüngste einfach. Ne? Und er hat jetzt ja irgendwie gesagt, er hatte hier irgendwie ein Problem mit Wardlow, weil der halt AR Fox zusammengetreten hat. Und dann sagt er, ja, AR Fox ist halt mein Kumpel und deswegen haue ich dich zusammen, Wardlow. Spoiler, die Collision ist schon aufgenommen. Er verliert gegen Wardlow. So.
Oh Mann, ey.
Dann kommt The Kingdom raus. Juhu, Matt Taven und Mike Bennett. Und die treten an gegen die Iron Savages, ehemals Bear Country. Und ja, das Match ist auch nicht so viel. Es gibt mal ein High-Cross-Body gegen die beiden. Von.
Ich fand den Moonsault ganz gut von, wie hieß Bomb? Er? Ja.
Ja. Dann gab es hier die Choke-Out-Powerbomb. Da ist er, der Moonsault, wo du ihn gerade angesprochen hast. Und ja, dann gibt es auch schon einen Stump-Pile-Driver.
Der erste, glaube ich, bei AEW, der gut aussah. Denn da hat das Timing auch gepasst.
Nee, es gab einige von FTR, die gut aussahen. Ah, oder meinst du jetzt von dem Team?
Ich habe jetzt immer, vor allem wenn solche Piledriver-Aktionen kommen, habe ich immer die Lucha Brothers mit ihren immer absoluten Gefehle drin, wenn sie ein Package Piledriver mit einem Stomp machen. Hier hat zumindest das Timing gepasst. Und ja, du hast recht, bei FTR sieht das auch immer gut aus. Und Kingdom hat hier, glaube ich, jetzt wirklich das erste Mal den wirklich schön timingmäßig gut hinbekommen.
Ja. Match ging nicht lange, 2 Minuten irgendwas und dann war es vorbei. Der Sascha schreibt hier, The Mac war bei Lucha Underground, der kann was. Ja, Lucha Underground. Mathis, da wolltest du dich ja vielleicht mal annehmen, ne? Mit dem Thorsten zusammen.
Genau, das können wir jetzt im Grunde auch erst einfach einmal raushauen, hier so als kleines vorzweitadventliches Geschenk an euch, vor allem als Dankeschön, da wir jetzt schon 702 Abonnenten stark sind. Der Thorsten und ich, das Törtchen und ich werden voraussichtlich ab Anfang 2024 in einer Retrospektive uns Lucha Underground geben. Wie wir uns das genau anschauen werden, wir denken da gerade einfach, glaube ich, an so, ja, pro Folge, pro Ausgabe so 5 Folgen und dann vor allem retrospektiv die Wrestler begutachten, wer war da in den Matches drin und wo sind sie vor allem jetzt. Denn ich glaube, das ist mit das Interessanteste, was man bei dieser doch meiner Meinung nach sehr eigenen, aber finde ich trotzdem sehr geil produzierten Show machen kann. Und natürlich, warum dort Lucha Wrestling Sinn macht und ja, bei AEW großteils nicht.
Mathis, du musst dieses Headset wieder zurückstellen. Du knisterst gerade höllisch.
Ach du Schande.
Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Beweg dich einfach nicht.
Nee, jetzt knistert es.
Das ist das Kabel. Das ist dann das Kabel.
Ja, Spaß. Dann hast du wohl einen Kabelbruch. Ja, dann muss das eingetauscht werden und nochmal neu bestellt werden. So, ja, guck mal, der Sascha sagt, sehr geil, bin dabei. Siehst du, da habt ihr schon einen Fan. Das ist wunderbar, großartig, dass wir das machen können. So, nach dem Match kommt dann nochmal Roderick Strong rein und attackt nochmal Jack Jameson und dann setzt er sich wieder in den Rollstuhl und das war's.
Ja, weil er ja in den Rollstuhl gebunden ist.
Jetzt ist das Knacken weg. Wunderbar. Halt es genauso.
Ich habe es auch gerade abgeschalten gehabt.
Ach so, okay. Ja, dann haben wir Ethan Page backstage. Und ja, Ethan Page war eine ganze Weile lang nicht mehr da. Und dann sagt er, ja, ich bin jetzt irgendwie wieder zurück. Und nächste Woche sind wir ja auch in Kanada. Und ich muss jetzt einfach wissen, wer der beste kanadische Wrestler ist. Und deswegen fordere ich dich raus, Kenny Omega. Alter Ethan Page, du müsstest Christian und Edge und noch etliche andere Leute herausfordern, damit du irgendwann der beste kanadische Wrestler bist. Willst du mich verarschen? So.
Ich verstehe es auch nicht.
Ja, dann gibt's.
Also, ich finde ja Ethan Page generell, das habe ich ja auch da schon damals gesagt bei seinem Run, fand ich ja ganz okay. Aber warum gleich gegen Kenny Omega?
Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
Weil Kenny Omega zurzeit nichts anderes hat.
Doch, okay. Der hat die Fehde gegen die Don Callis Family mit Jericho?
Ja, aber Jericho ist verletzt. Der ist raus erstmal, also ist er alleine.
Oh Mann.
Schon vergessen, sie haben Jericho den Arm gebrochen.
Ja, und dann kann natürlich nicht Kenny Omega erstmal gegen die Jungs weiterkämpfen. Nee.
Nee.
Boah. Also das Einzige, was hier wieder Sinn machen würde, wäre, dass Ethan Page das Ding gewinnt, weil die Don Callis Family Kenny Omega ablenkt. Aber wir wissen doch alle, wie das auslaufen wird. Kenny Omega gewinnt, bla bla bla, und dann sitzt Don Callis da wieder und sagt, Kenny, du hast vielleicht Ethan Page besiegt, das, was ja sowieso nichts heißt, weil Ethan Page ja eine Pfeife ist. So, also...
Ja, oder sie bringen Ethan Page als Face zurück, Don Callis Family greift ein, haut Kenny zu Klumpatsch und Ethan Page hat will die Don Callis Family zu Klumpatsch schauen, die hauen ihn zu Klumpatsch und dann teamen Kenny Omega und Ethan Page gegen die Don Callis Family.
Boah, das wäre fast euch hier eine Scheiße aus den Fingern. Wir wissen alle, dass nicht passieren wird.
Hallo,
Mann, das wäre ja fast eine Story.
Gelaber. Ja, Ken, wir wissen doch alle, dass Tony Khan oder auf jeden Fall einer seiner 2000 Liebhaber, also die AEW-Fans, hier zusieht und mitschreibt hoffentlich und gibt das dann an Tony Khan weiter. Genau. Wir geben hier, wir müssen ja hier auch Input also geben.
Weiter.
Ja. was ist das? Das habe ich erfolgreich vergessen.
Mercedes Martinez und Willow Nightingale halten aufgenommene Promos gegeneinander, weil sie offensichtlich irgendeine Fehde miteinander haben. Scheinbar bei Ring of Honor. Denn bei AEW ist ja nicht so viel passiert zwischen den beiden.
Ja, und deswegen gucken wir AEW, um Ring of Honor scheiße zu sehen.
Gut, ja. Absolut geil.
So, sehen wir das House of Black, das jetzt plötzlich wieder mit der alten Malakai Black-Mugge rauskommt. Also bei
Malakai. Finde ich großartig. Finde ich absolut großartig.
Sie sollten sich einfach mal auf eine Musik einigen. Was ist das denn jetzt?
Die sollen bitte hier bleiben. Und wer weiß, welche Band das ist, die das Film spielt, haut es bitte in den Chat. Ich löse es dann in ein paar Minuten auf. Aber es ist großartig. Und macht das ganze House of Black, diese Thematik jetzt noch einfach ein bisschen runder. Noch mehr.
So, und die treffen auf jeden Fall auf Christopher Daniels und Matt Sydal. Und die haben ja auch schon so viel gerissen bei Ring of Honor, wurde zumindest immer gesagt. Und ja, keine Ahnung. Buddy Matthews hebt dann mal kurz Matt Sydal aus, weil er halt auch eine Muskelsau ist. Der springt dann raus, es gibt einen Sidekick in der Ringecke, es gab den, ich glaube, es war ein Chop, ne? Ja, es gab den Chop gegen ihn, den Abdominal Stretch, dann gab es den Dropkick übers Top Rope, es gab einen, was war denn das noch? Warum ist denn da Malakai so komisch geflogen? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe es mit reingenommen, weil ich glaube, es war dämlich. Sonst hätte ich es nicht mit reingenommen. Ach, ja, dann gab es den.
Ähnliches.
Dann gab es den Stomp von Buddy Matthews. Es gab den Roundhouse Kick gegen Danielson. Und dann gab es nochmal einen Stomp und 1-2-3, I'm hungry. Und dann kommt FTR danach raus und dann sagt Malakai Black: ihr könnt ja einen Platz im House of Black haben und legt das Mikrofon auf den Boden und als Cash es gerade aufheben, Dex es gerade aufheben will, gibt's den Heini, das Heini. So. Und dann will Cash noch auf die beiden Jungs einhauen, Malakai hält ihn fest und es gibt einen Stomp gegen Cash. Und es gibt nochmal einen Kick gegen Dex und das war's.
Ja, und vor allem das, was Malakai Black gesagt hat, keiner kommt für euch raus. Ihr habt keinen mehr. Ja. Außer vielleicht einen maskierten Typen. Foreshadowing.
Und da schreien sie ihn an. You're alone! Ach nee, das war ja bei SmackDown, Entschuldigung. So. So, und dann ist Tony backstage und die sagt sich, Sky Blue und überhaupt und keine Ahnung, ja, wir haben ein Title, ich gebe ihr ein Title-Match bei Dynamite. Ich habe auch gedacht, okay. Und dann nimmt sie von René den Schuh und schmeißt den nochmal und René macht so,
geil. Ja, ich finde es aber lustig. Ich finde es weiterhin lustig. Tony Storm Promos.
Es ist in Ordnung. Also, für mich wäre halt die gesamte Sache vollkommen in Ordnung, wenn jetzt irgendwie Tony Storm das ernst nimmt. Und natürlich Luther, der mit dazugehört. Die anderen sie aber irgendwie für ein bisschen durchgeknallt halten und sagen, Alter, was ist da los? Und man könnte jetzt perfekt mit RJ City, und ich bin, ihr wisst es, ich bin kein Fan von RJ City, aber nutzt doch die Leute, die ihr habt, so. Anstatt dann einfach mal RJ City mit ans Kommentatorenpult zu setzen oder zu den Leuten hinzugehen. Und Schiavone sitzt dann da, Tony Schiavone sitzt dann da und sagt, ja, aber die hat sie doch auch irgendwie nicht alle. Und dann sagt RJ City, nein, die ist ein Star, bla bla bla, so outrageous und hast du nicht gesehen und das verstehst du nicht und weißt du, man könnte damit so viel machen und es ist alles immer nur so, ne. Es ist auch bei Dynamite, es gibt gute Ansätze, die da wieder sind, aber der Rest dieser Umsetzung ist immer so, boah, es ist immer so halbgar.
Ja, nicht Fisch und nicht Fleisch. Ab und zu zieht es Vollgas.
Das, das ganze Timeless Tony Storm-Ding ist für mich inzwischen gestorben. Einfach weil sie den Scheiß selber nicht ernst nimmt. Sie muss ihren Charakter ernst nehmen. Das ist aber nur ein Witzcharakter, weil irgendjemand glaubt von mir, hey, Schwarz-Weiß-Stars sind dick und doof.
Ja, sind immer Slapstick.
Die drei Stooges. Ja. Es gab nichts Klassisches, Stevenhaftes in Schwarz-Weiß.
Ja, außer die größten Steven der Welt, inklusive Marilyn Monroe, die bis heute als eins der größten Sexsymbole gilt, nach der sie sich auch noch ihre Frisur lassen wir das. So,
also,
Sky Blue steht dann hinten und sagt, ja, Tony, ich bin bereit und deswegen, ich nehme meinen Chin hoch. Dann packt sie wirklich ihre Haare beiseite, damit man ihre Titten mehr sehen kann und sagt,
ja, ich probiere gerade da irgendwie hinzukommen, aber es geht leider nicht.
Tits out und den Schuh stecke ich dir in den Arsch.
Ja, von mir aus.
Gut, whatever.
Gut, so, der Sascha hat hier gerade eine Vermutung, was das Band, welche Band das ist bei Malachi Black und Buddy Matthews. Nein, es ist nicht God's Hate, es ist Amen-Ra. Wer das nicht kennt und auf Black Metal oder finstere Mucke steht, checkt sie bitte aus. Wen ihr nicht auschecken sollt, ist El Hijo de...
Du meinst El Stupido del Vikingo?
Ja, El Mega Stupido del Vikingo.
Ja, also El Hijo del Vikingo, der natürlich auch von allen total gefeiert wird, der hier mit dem AAA Mega Championship zum Ring kommt, der tritt an gegen diesen Mann. Kip Sabian, mit dem du auch nichts gemacht hast, hatte ein Jahr lang eine Scheißtüte über dem Kopf, kommt zurück, verliert sein erstes Match gegen Pac, richtig stark, und seitdem bleibt er weiterhin in der Undercard. Er hat mit einer der heißesten Frauen irgendwie bei AEW als Partnerin, mit der man ja auch was machen könnte, so Penelope, aber wir machen einfach nichts.
Stattdessen ja, vor allem dieses Gimmick, das er hatte mit dem Pappkarton über Kopf, das sogar über ein Jahr ging, wurde gleich mit dem ersten Match gekillt.
Ja.
Ja. Wow. Das ist Long-Term Storytelling, Tony Khan.
Super. Ich finde ja eigentlich, dass Kip Sabian, der hatte ja mit gemeinsam mit Sammy Guevara das allererste Match.
Richtig. Und damals haben sie gesagt, Kip Sabian ist die Zukunft.
Ja. Und ich sehe ja noch immer etwas in ihm. Er hat einen Look. Er kann ja auch reden. Das haben wir in diversen Zero-Hour-Dingern ja schon gehört von ihm. Macht was aus ihm. Der hat was. Aber nein, man gibt es wieder den charakterlosen Flippity-Flappity-Vollidioten.
Ja. Und ich habe ja kein Problem mit El Hijo del Vikingo, wenn der Junge irgendwie geile Sachen zeigt oder sonst irgendwie was. Aber wenn der Typ halt so absolut gar keinen Charakter hat und immer nur da ist, dass man sagt, oh, der kann aber voll geilen Moonsault springen oder...
Ja, toll, das ist einer von 1000 Luchador, die wir haben, die sind alle austauschbar. Kennst du einen, kennst du alle.
Ja.
So. Das Move-Repertoire von den Einzelnen unterscheidet sich ein bisschen. Das war's.
Ja. Der kann halt eine andere Schraube drehen, wenn er vom Top Rope springt. So, dann gibt es einen Chop gegen Kip Sabian, der will dann da irgendwie gegensetzen. Es gab dann einen Knee-Lift, dann haben sie irgendwie versucht, irgendeinen Roll-Up zu machen, das hat nicht funktioniert, also über ihn rübergesprungen. Dann musste Vikingo noch die Balance halten, weil er mit dem Twisted Corkscrew nicht zurecht gekommen ist, aber am Schluss klappt es dann. Es gibt natürlich Szenenapplaus von den 2000 Fans. Dann gibt es den Finisher, den 630. Und das war's. Kip Sabian hat mal wieder verloren.
Yay.
Und dann, also ungefähr 8 Minuten gegen das Match. Und dann will El Hijo ihm einen Handschlag geben. Und bevor sie überhaupt darauf eingehen können, ob er den Handschlag ablehnt oder nicht, blendet die Kamera schon weg, weil who cares, ne? Ist ja nur Kip fucking Sabian. We don't care. Why should you? So. Und dann sind wir wieder backstage bei Keith Lee. Und dann kommt Shane Taylor mit Schimmelbirne wieder längst. Schon wieder so eine Ring of Honor Storyline. Und jetzt auf einmal haben die wieder Beef miteinander. Die hatten doch jetzt gerade 3 Wochen kein Beef mehr. Aber jetzt muss Shane Taylor doch wieder. Und dann sagt natürlich Keith Lee, ja, also, natürlich nehme ich dein Angebot an. Ich zeig dir mal richtig, wo der Hammer hängt. Bei der Ring of Honor. Und der auch, Schimmelbirne. Ich hab gedacht, sag mal. So. Dann kommt Miro und will El Idolo zusammenhauen und dann sagt CJ Perry, nein, jetzt mach das nicht. Und dann sagt sie, du hast doch jetzt deinen Gott und ich muss alleine klarkommen und überhaupt. Und dann sagt Miro, my God, he's dead. And you were dead to me too. Du warst nicht mal real für mich. Aber jetzt bist du wieder real. Ach, ich weiß auch nicht so genau, was ich da gemacht habe. Am Anfang, als ich hier angefangen habe, war ich ein Gamer. Schwer.
Yeah. Ja. Und jetzt entschuldige mich. Da wartet eine Couch hinten auf mich, auf die ich mich setzen muss.
Ja, CJ Perry.
Ich muss ja mein Geld verdienen mit irgendwas.
CJ Perry sagt dann auch nur, du musst mir jetzt meinen Weg lassen. Ich muss doch irgendwie was machen. Ja gut, dann gehe ich halt. Und dann macht er... Ah!
Ja, wahrscheinlich auf einen Legostein getreten oder sowas.
Kommt der Typ bei Squirt Woman 2 aus dem Schrank. Ne? So, Albert Wesker schreibt, ich denke, Vikingo ist für das Live-Publikum schon krass, aber mich als Zuschauer meint er wohl, nerven diese Spotfests nur noch. Ja, zu Recht. So, und dann schreibt Black and Riding, ja, ich habe Ewigkeiten große Stücke auf Rusev Miro gehalten. Miro, nicht Mero. Mark Miro ist jemand anderes. So, gut am Mike, toll im Ring, guter Look, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube auch nicht, weil wenn die Leute da immer die gesamte Zeit ihre eigenen Sachen schreiben und das alles nur Killefits ist, dann wird das nichts. Miro funktioniert, wenn er als Beast präsentiert wird. Er muss einfach Leute kaputt machen. Er muss eine Bedrohung sein, so wie Brody oder King oder keine Ahnung. Einfach Leute kaputt machen. So, und das muss halt da sein. Und das funktioniert halt so oft nicht. Dann kommen wir zum Main Event. Im Continental Classic Blue Group Singles Match. The American Dragon, Brian Danielson, tritt an gegen den Mad King, Eddie Kingston. Und Match ist eigentlich okay. Jetzt sind wir wieder ein bisschen stiff. Ne? Wir müssen uns kicken und choppen und hauptsächlich das. Brian Danielson macht es dann aber einigermaßen realistisch. Versucht immer mal wieder Eddie von den Füßen zu holen. Choppt ihn dann auch mal. Dann gibt es einen Double Backstretch, wie auch immer. Es gibt einen German Suplex. Eddie verpasst ihm irgendwann eine. Was ich wirklich gut fand, war, als er ihn dann im Haltegriff gehalten hat, sodass dann Eddie ihm auch mal einen Chop verpasst hat und Danielson geht wirklich zu Boden. Das fand ich stark von Danielson, weil er echt gut für Eddie auch gesellt hat und ihn mit solchen Sachen halt overbringt. Gab es nochmal die Sidekicks, gab die Stomps ins Gesicht, dann gab es das Knee und das Finish in dem Moment nach dem Running Knee, nach gut 16 Minuten, hat Brian Danielson seine ersten 3 Punkte geholt. Und dann sehen wir hier einmal die Blue-Grafik, dabadi. Der Einzige, der wirklich weit vorne liegt, ist Brody King, der hat nämlich schon 6 Punkte. Ansonsten Danielson, El Idolo und Castagnoli jeweils mit 3. Daniel Garcia und Eddie Kingston bisher 0. Und in der Gold League bisher John Moxley mit 6, Swerve Strickland mit 6, Rouge mit 3, Jay White mit 3, Mark Briscoe und Jay Lethal jeweils 0. Und dann hält Brian Danielson noch dieses Plakat von einem Fan hoch auf einer, keine Ahnung, abgerissenen Pappe. Eddie is a bum.
Ja, das hat ihn da getroffen.
Oder?
Wo es richtig weh tut.
Genau. Ja, uns hat auch was getroffen, nämlich unsere Patrons direkt ins Herz.
You know what time it is. It is time to give credit to all of our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Dare Catcher, Dois, John Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Boorman, Mr. McMahon, Sebastian Schubert, Tobias Mosman, and last but not least, Vincent Vega. Thanks for your support.
Vielen Dank natürlich wie immer an euch für euren Support, an alle unsere Patrons und natürlich auch vielen Dank an mittlerweile über 700 Abonnenten. Richtig geil.
Geile Sache hier.
So, dann haben wir AEW Dynamite Nummer 218 aus Montreal, Quebec, Kanada am 6. Dezember vor 5.300 Zuschauern. Auch nicht so geil für die Hauptshow, oder?
Ja, es ist Kanada. Kanadier sind dafür bekannt, dass sie nicht so auf Wrestling stehen, sondern nur auf Eishockey.
Ja. Und dann geht's los mit dem Continental Classic, der Gold Group. Und da haben wir Jan Moxley. Und der trifft auf La Fashion Ingobernables Rouge. So. Und ja, da geht's ein bisschen stiff zur Sache. Die prügeln sich da draußen. Und guess what? Ja, sie prügeln sich natürlich nach draußen ins Publikum und ja, gerade hatte ich ihn gelobt, Paul Turner, da wird natürlich nicht angezählt. So what, ja, Paul?
Passiert.
Dein Mikro ist aus, Mathis. Nee, man hört dich nicht.
Alter, schick dieses scheiß Mikro zurück, das ist ja unglaublich.
Schick das bitte zurück.
Schreib einfach auf, was du sagen willst und halt es in die Kamera.
So wie Sammy Guevara.
Ja.
Geil.
Hängt da zwar noch mehr hinterher. Oder schreib's in den Chat.
Ja, genau. Schreib einfach in den Chat, was du sagen willst. So, also, Jan Moxley zeigt dann hier natürlich Rouge die harten Mittelfinger. Und dann gibt's ein paar Schläge und bla. Dann liegen Rouge und John Moxley draußen. Und während John Moxley ihm Cues und Talk gibt, hält die Kamera munter drauf.
Ja, dafür sind sie doch Experten.
Wunderbar. Und dann Paul Turner, ob man es glaubt oder nicht, zählt an. What's wrong with you, AEW?
Wahrscheinlich, ja, er hat Tony Khan im Ohr gehabt, er hat gesagt, zähl mal.
Ja, dann gab es einen Brainbuster von Moxley und dann letzten Endes landet er in dem Rear Naked Choke und Rouge gibt auf oder gibt. Jetzt hört man dich, Mathis.
Dieses scheiß Mikrofon, Alter, ich hau das gleich weg.
Ich hau ihn weg!
Scheiß auf umtauschen, ich hau das einfach kaputt.
So,
das
also macht mir mehr Freude. Rouge wird auf jeden Fall bewusstlos, angeblich, weil Paul Turner das sagt, bla. Und dann steht Rouge aber sofort wieder auf und ist sauer auf Paul Turner und sagt, bla, ich war ja gar nicht bewusstlos. Gut.
Oh Gott, ich auch die, Scheiße, die hatte ich ja völlig vergessen.
Das wäre tatsächlich mal geil, wenn man jetzt mal eine Story, ne? Pass mal auf, AEW, jetzt macht ihr mal eine Storyline da draus. Rouge geht backstage und beschwert sich darüber, dass er die gesamte Zeit hier irgendwie scheiße behandelt wird von den Leuten und dass man in Zukunft einfach dreimal den Arm heben muss.
Ja, oder vielleicht gleich beim ersten Mal anzählen, wenn ihr draußen seid.
Ja. So. Und ja, dann sehen wir Renee Paquette und die steht auf The Ramp und dann kommen Roderick Strong und die The Kingdom raus mit der ehemaligen Einzugsmucke von, wer war das noch? Irgendjemand hatte diesen Song auch bei WWE, meine ich.
Fragst mich zu schnell.
Ja. Und dann sagt sie, ja, was ist denn hier los? Und dann sagt er, ja, ich habe meine Entscheidungen getroffen und wegen dieser Entscheidung sitze ich in diesem Rollstuhl und so. Und jeder muss hier seine Entscheidung treffen und MJF wird natürlich Samoa Joe heute noch in den Rücken fallen und bla. Und ich wurde viel zu lange zurückgehalten. Das endet heute. Denn ich kann wieder gehen. Und alle, hui.
Wow, nur leider hast du schon wieder gerasselt vor einiger Zeit.
Ja, und deswegen verballert man jetzt dieses gesamte Segment, was man ja eigentlich hätte in irgendeinem Match, ne? Wow, krass, er kann ja und bla, du hattest ja schon gerasselt und so. Wir wussten ja, dass es Blödsinn ist. Trotzdem baut man es dann weiterhin ein. So wie damals mit Owen Hart, ne? Erinnert ihr euch, als er jahrelang diese Scheiß-Cast gehabt hat? Genauso wie Cowboy Bob Orton. Das hat man dann halt irgendwann mal weggemacht und nicht in einem albernen Segment, wo Matt Taven dann einfach den Rollstuhl von der Rampe schmeißt. Und dann Roderick Strong sagt, ja, ich bin halt next strong. Nee!
Nein.
Oh.
Das ja auch.
Ja. Oh Gott.
Jetzt hängt mir eine Page backstage und dann sagt er, ja, mir geht's irgendwie nicht so gut, ne? Also ich weiß nicht, irgendwie Swerve Strickland in mein Haus eingebrochen und überhaupt und Swerve, ich sag dir jetzt mal klipp und klar, ne? Ich hab dir was weggenommen in dem Match, ne? Ich sag dir nicht was, weil ich das selber noch nicht weiß, aber irgendwas habe ich dir halt weggenommen, ja, damit wir das mal irgendwie so ein bisschen mystisch halten können, bla bla
und
bla.
Und irgendwo fragt sich Swerve Strickland, ja gut, was hast du mir denn weggenommen in diesem Texas Deathmatch, was ja dein Match ist eigentlich, das ich ja gewonnen habe. Also was hast du.
Und dann Swerve plötzlich
kann so. Kann nicht wichtig sein.
Und dann Swerve plötzlich so. Mein Huba-Buba.
Wo ist meine Strickmütze? Wo ist meine Strickmütze?
Und dann siehst du so Adam Page backstage.
Das wäre fast wieder gut.
Ganz ehrlich, ist mir auch nichts Schlechteres als der andere Comedy-Crap bei AEW.
Ja, aber nein, ist egal. Dafür jetzt deutet er irgendwas an, wo die Writer noch
genau,
nicht
sagen,
wo wir eigentlich hinwollen.
Ich weiß ja genau, was du willst und ich werde alles daran setzen, dass du das nicht kriegst. Und ich so, sag doch einfach, ich werde dich daran hindern, diesen World Belt zu kriegen. Aber das können wir ja nicht sagen, weil wir ja Swerve uns einfach noch heiß lassen müssen, weil eventuell fällt MJF ja aus und dann müssen wir halt einen anderen heißen Typen haben, der jung ist, damit wir den overbringen können, weil Samoa Joe, das ist ja auch irgendwie, ne, der ist ja so ein bisschen Abstellware, ist auch blöd. Ja, dann halten wir das mal offen. Also wenn du dann den Titel gewinnst, dann meint der Hangman halt irgendwas anderes.
Oh Mann.
Weißt du, anstatt dass Hangman sich jetzt dahinstellt und einfach sagt, Alter René, der Typ ist bei meinem Kind eingebrochen ins Kinderzimmer, so. Wir haben uns jetzt die Fresse eingehauen und ich habe das verloren. Und das Publikum bejubelt das auch noch. Wie krank seid ihr eigentlich? Und einfach Adam Page in diesem Moment heel zu turnen, so, weil es jetzt der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre. Nö.
Es gibt, Gordon, wie oft noch? Es gibt keine Heels und Faces bei genau. AEW.
Deswegen kommt jetzt auch Face MJF, trifft jetzt Face MJF und Face Hangman Adam Page. Und dann sagt er halt auch irgendwie, ja, also das letzte Mal, ne, als wir uns gesehen haben, weißt du, was da noch passiert ist? Und dann macht er sich darüber lustig und dann sagt er irgendwie, ja, Adam, du warst halt nie geil, ne, und
my
bla.
Cock is bigger than your cock. My cock is bigger than your cock.
Genau, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, ja. das ist ja generell die Quintessenz von Wrestling, aber dann geht's halt irgendwie hin und her und bla und dann zählen sie ihre Erfolge da auf, so, ne, dann sagt er irgendwie, ja, ich bin World Champion geworden, nachdem ich nicht den Dynamite Diamond Ring gewonnen habe, den ja du gewonnen hast, und dann sagt er, ja, und wie lange hat sich das gehalten? 6 Monate? Hey, ich habe ja den Titel jetzt schon über ein Jahr und bla, und dann sagt der Hangman, ja, wir werden da auch noch aufeinander treffen, und wenn du jetzt, ne, dann sagt hier MJF, ja, du bist wahrscheinlich der Devil. Und sagt er, ach so, ich bin jetzt der Teufel. Wahrscheinlich bist du der Teufel, weil du den Leuten selber nur irgendwie in den Rücken fällst und so. Ich hau dir gleich ein paar am Maul, und dann kommt aber Samoa Joe. Quatsch, man fasst eine Storyline, die man letzte Woche erwähnt hat, die jetzt sogar Sinn macht, und Samoa Joe stellt sich dazwischen und sagt, Alter, wir haben jetzt hier kein Problem, sonst hast du ein Problem mit mir. Und dann schreit er noch MJF an und sagt, Alter, warum musst du jetzt hier noch irgendwie Ärger machen mit allen? Das war okay, aber ganz ehrlich, MJF ist in einer komplett anderen Storyline im Moment, so, und jetzt muss irgendwie Adam Page von Swerve abrücken und sich mit MJF in die Haare kriegen, nur um wahrscheinlich in 2 Wochen, weil sie merken, sie haben nichts für ihn, wieder zurück auf Swerve zu gehen.
Vermutlich.
Der ist ja noch im Continental Classic. Was hattest du noch dazu gesagt zum Continental Classic und Adam Page, Ken?
Ich erinnere mich nicht.
Du hast, glaube ich, gesagt, man hätte ja auch Adam Page einfach ins Continental Classic stecken können, so dass er eventuell da mal so auf Swerve nochmal trifft und er auch versucht gegen MJF. Lassen wir das.
Wow, hey, wow. Man hätte ja Adam Page in eine Gruppe und Swerve in eine andere. Und beide gewinnen ihre Gruppe und dann gibt's ein.
Ja.
Ach, lass mal das. Das ist Storyline. Vergiss ja, das, ey, doch.
Lass das doch. Das ist doch konsequentes Booking. Was soll das denn?
Ja, genau. Außerdem brauchen wir jemanden für MJF.
Ich habe mittlerweile, genau, weil MJF hat ja nicht schon 7 Storyline nebeneinander.
Ja, laufen. Wir brauchen jemanden, der durch MJF hochkommt.
Ja. Es ist einfach unglaublich. Und ich gewinne zunehmend das Gefühl, dass der Continental Classic mittlerweile nur noch da ist, einen neuen Belt für John Moxley einzuführen, den er jetzt wieder oben halten kann, weil er sich gesagt hat, ja, mit dem International-Titel hat es ja nicht geklappt. Und jetzt ist er halt verbrannt. Leute, ihr habt ohnehin schon viel zu viele Gürtel. Und die meisten davon haben überhaupt keinen Wert. Manche Leute erinnern sich nicht mal, dass es überhaupt den und den Gürtel noch gibt oder wer ihn gerade trägt. Das ist halt scheiße. Und die meisten Gürtel haben auch überhaupt keine Story. Und jetzt wollt ihr noch einen weiteren einführen, um den auch nicht zu promoten?
Ja.
Ich muss jetzt wirklich kurze Zeit überlegen, wer International Champion ist.
Cassidy, oder?
Cassidy.
Ja, und wo ist der? Ach ja, der ist in Rampage gewesen. Als in der einzigen Show. Der International Champion. Ich glaube, der zweit- oder der drittwertvollste Titel in der Liga ist in der C-Show in einem Sick, in einem Eight-Man-Tag.
Weißt du, was Mark Briscoe dazu sagt? Da.
Oh, wenn ich das Match jetzt verliere, dann kann ich das Tournament überhaupt nicht mehr gewinnen. Hoffentlich gewinne ich das Match jetzt.
So, jetzt kommt auch was ich echt nicht verstehe. Swerve Strickland ist ja nun wirklich ein Guter. Er kann talken, er kann wresteln. Er kommt dark rüber, ja. Und nicht, weil er schwarze Hautfarbe hat, sondern weil er ein düsterer Charakter ist. Er nimmt das halt ernst, so. Er macht halt Sachen, die vielleicht auch nicht so ganz legitim sind. So, er ist ein Arsch halt einfach, aber er spielt das überzeugend. Dann hat er Krachpumpau hinten auf seinem Titantron stehen. Ernsthaft.
Geil, oder?
Nee, das ist nicht geil. Das ist hammerdämlich. Es reicht schon, dass Nana immer daneben steht, aber das kann ich noch akzeptieren, wenn Swerve ihn immer mal so ein bisschen verächtlich anguckt, aber ihn halt nimmt, weil er ihn irgendwie als Manager und Lakai braucht. Aber dann braucht doch nicht hinten irgendwie 60er Jahre Batman zu laufen, Mann.
Nee.
Meine
Güte. Ah, ja.
So, Match ist okay zwischen den beiden. Es gibt erstmal Chain und Matt Wrestling. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, was sie da so aufbauen. Dann wird hier Swerve auch mal unsanft vom Top Rope geschickt. Es gibt eine schöne Lariat von Mark. Dann gibt es den Sidekick von Swerve. Es soll den Splash geben, den 450. Dann zieht Mark die Arme hoch. Es gibt den Flying Elbow von Mark Briscoe. Ein Death Valley Driver auf den hardest part of the ring. Und letzten Endes dann den Stomp von Swerve, den Coup de Grace, wie auch immer er bei Swerve heißt. Bei Swerve heißt er Swerve Stomp oder so. Und 1, 2, 3, he's hungry. Und Swerve holt sich die nächsten Punkte, nämlich auch 9 jetzt insgesamt.
Ja, und Mark hat frei.
Ja.
Mark muss jetzt weitermachen im Tournament. Er hat zwar keine Chance mehr, das zu gewinnen, aber scheißegal. Er ist jetzt so ein harter Wrestler. Und genau dasselbe Ding werden wir mit Daniel Garcia haben. Dasselbe Ding werden wir mit Jay Lethal haben.
Ja.
Und lass mal sehen, welche Five machen wir noch da?
Keine Ahnung. Man könnte da ja auch irgendwas Cooles draus machen. Ne? Zum Beispiel, dass irgendjemand wie ein Jay Lethal jemanden einen Sieg kostet und dadurch gewinnt er das Turnier nicht. Und dann haben die danach eine Fehde.
Ach, das ist Storyline. Vergiss das doch.
So. Also, David Finkowski sagt hier, Tony Khan muss doch heimlich Vince im Booking-Team haben. Ja, das stimmt wohl. So, dann sehen wir Mariah May, für die man momentan auch nicht wirklich was hat, außer dass sie der Fan von Tony ist. Und dann sagt sie ja, ich war ja wieder bei Tony Khan und wollte mein Debüt planen. Und dann sagt René Paquette ja, und wie sieht es jetzt aus mit deinem Debüt? Und dann sagt sie, ja, das weiß ich noch nicht.
Ja, es geht nicht, weil Abaddon muss jetzt erstmal gegen Julia Hart verlieren. Aber dann kriege ich Abaddon.
Es kann also nicht wahr sein. Ich habe dann auch gesagt, weil ihr wieder keine Ahnung habt, wann ihr sie einsetzen sollt. Ihr habt 1000 Leute in dieser fucking Liga. Zeigt einfach das erste Match von Mariah May gegen irgendeine Jobberin. 3 Minuten, Finish. Nee, heute begutachte ich nochmal und bejuble Tony Storm. Okay. Dann kommt Samoa Joe zum Ring und soll ein Match haben, aber stattdessen kommt die
Das Tag Team Match mit MJF, das ja letzte Woche angekündigt wurde.
Genau, gegen die Devil's Crew, aber stattdessen kommt die Devil's Crew irgendwie um ihn herum, also die Aces and Eights für Arme.
Ja, und hier auch nochmal, man hat extra das Light nochmal heller gemacht, weil man die Pfeifen am Ringrand nicht gesehen hat.
Ja.
Und da ist tatsächlich einem im Regiewagen aufgefallen, Leute, macht das Licht heller.
Mach das Licht an. Man kann die Jungs im Schwarz.
Man kann die Jungs im Schwarz nicht sehen.
Stark. Und dann stehen die Jungs da rum und ich habe zu Ken gesagt, weißt du was, mittlerweile bin ich einfach nur froh, wenn keiner von denen Wes Briscoe ist. So, und dann sieht Samoa Joe plötzlich, nachdem die anderen wieder weg waren, MJF backstage und der ist offensichtlich umgehauen worden. Also da liegt eine Flasche am Boden und daneben liegt...
eine ganze Menge Glas, ja.
Ja, eben. So. So, und dann steht John Moxley da und muss erstmal 10 Sekunden warten, bis er überhaupt mitbekommt mit
Kamera. Und du hörst im Hintergrund noch, keine Ahnung, wie irgendjemand einen Eimer wegstellt oder wahrscheinlich Swerve Strickland, der über den Eimer stolpert, weil er ihn zulabern will.
Million Dollar Company!
Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, pst,
John! Also am besten wäre es gewesen, wenn er sich umdreht. Oh, hallo, ich bin John Moxley.
Ja. So. Haben Sie gar nicht reinkommen hören.
Ja, kennt ihr schon Fight Forever?
Ja. Und dann sagte er, es gibt nur 2 Leute, vor denen ich mich irgendwie rechtfertigen muss, vor Gott und meiner Mutter, und die sind beide heute nicht hier. Nee, natürlich nicht, die sind nicht da, weil es ja AEW ist. Das guckt sich Gott nicht an. So, und dann sagt er, ich habe die 3 Matches gewonnen und bla, und ich bin der Beste in diesem Turnier. Und dann kommt aber Swerve und sagt, da habe ich auch, du Wichser.
Ja. Yeah.
So.
Und das war's.
Genau. Dann haben wir Ben Mankiewicz, den Host of Turner Classic Movies, der ja immer wieder alle möglichen Oldschool Classics und so ansagt. Und er sagt, ja, was eben andere Leute für uns ist, ist Tony Storm für die heutige Generation. Und sie ist genau so ein Star wie diese ganzen anderen Schwarz-Weiß-Klassiker. Oder?
Ja.
Wie zum Beispiel die Marx Brothers. Ja, er vergleicht Tony Storm mit den Marx Brothers, was mir schon wieder zeigt, welche Idee AEW von Timeless Tony Storm hat.
Als er das gemacht hat, ne, und sie mit den Marx Brothers verglichen hat, habe ich ja so gelacht, weil ja Jim Cornette immer, ich glaube, Kenny Omega jahrelang Harpo genannt hat von den Marx
Brothers. Oh Mann.
Ich freu mich schon, wenn Cornette das hört, dass er die mit dem Marx Brothers vergleicht. Da kriegt er wahrscheinlich einen Lachanfall. So, und dann kommt Tony Storm zum Ring und sie tritt natürlich an gegen Sky Blue und es geht um diesen Titel hier, den AEW Women's World Wrestling Championship. Und ja, es geht los mit ein bisschen Mad Wrestling.
Die Arschparade. Das war das Schönste am Match.
Ja, es geht, Tony hat, glaube ich, so mit den dicksten Hintern und Sky hat den prallsten, würde ich sagen, also zumindest sehr, sehr trainiert. Ja, es gab einen Arm Wrench und
ich sehe da überhaupt kein Problem.
Ich auch nicht, ich sehe da auch kein Problem mit. Hier gab es tatsächlich mal eine gute Aktion, wo Tony Sky Blue an den Haaren vom April runterschmeißt, während Luther sie auf den Schultern trägt. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was Luther jemals in AEW gemacht hat.
Ja.
So. Yay. Dann gibt's den Chop und hier sehen wir die geöffnete, allerdings türkise Dose von
die blaue.
dem Ric Flair Woo-Drink. Den du nur trinken darfst, wenn du 18 oder 28 bist. So,
dann. Ja, ist schon ein bisschen traurig, dass da eine offene Dose steht für. Und sie keinen neuen dahinstellen können. Ja, nee, Ric Flair hat nicht so viel mitgenommen.
Ja. Dann gab es einen Tushy-Rub in der Ecke hier für Sky Blue. Dann ist Sky Blue mal auf dem Top-Rope getragen.
Da geht der Vollmond auf.
Ja, und da habe ich mir nur gedacht, ich wollte dieses Bild mal mit reinnehmen. Alter, guckt euch das mal an. Der Kameramann hat überhaupt gar keine Wahl, als ihren Arsch mit aufzunehmen, weil sie nichts anhat. So. So sieht nun mal leider aus. Dann gab es einen
High-Cross. Ja, hier auch.
Ja, dann gab es hier auch übrigens.
Wir verdammten alten weißen Cis-Männer.
Nein, Alter, es läuft das gesamte Match nur so. Es
ja, ich weiß.
Dann gab es den Sidekick von ihr, dann rennt sie an, zeigt dann die Arschbombe in den Ring, dann zeigt sie den Woo-Woo-Woo-Kick von Zack Ryder oder jetzt ja Matt Cardona, dann gibt es hier den Superplex von Tony, der war ein bisschen verunglückt, dann gibt es die Hip-Attack von Tony, dann gab es dann wollte sie den Storm Zero zeigen, aber in dem Moment zieht Sky Blue ihr die Beine weg und Tony rollt sie dann ein. Und jetzt seht euch dieses Bild bitte mal an. You know what I mean? Laughs are gonna be in Tony Storm's hands. So. Und Tony.
Ja.
Tony freut sich und hat den Titel behalten. Alter, und die brauchen nicht alle so scheinheilig zu tun. Die AEW-Fans lieben das, weil sie beide einfach pralle Hintern haben. Labert nicht rum.
So. Ja.
Nicht labern. Einfach hinnehmen und sagen, jo, die Mädels sind halt hübsch und das Match war okay, aber es ist nun mal einfach, wie es ist. Ja, die treten halt so auf. Und dann kommt Riho wieder. Ja.
Ach, das hab ich gar nicht mitbekommen. Was?
Ja.
Was?
Die Hälfte der Crowd hat es auch nicht mitbekommen.
Ja. Was macht Riho da?
Und das Publikum war auch so, ja, welcome back, ja. Es war nicht so richtig so, yay, sondern es war halt so, oh, Riho, ja, okay, ja, die ist irgendwie ganz süß. So.
Oh Mann.
Ja, dann geht's weiter mit dem Continental Classic Gold Group. Jay White trifft auf Jay Lethal. Jay und ich sag, Jay gewinnt. So, und ja, dann gab es ein Roll-Up von Jay White, es gab den DDT von Lethal, es sollte, es gab den die Backbreaker Downward Spiral Kombination von Jay White, Suicide Dive von Jay White, das war der Front Headlock Turnover in die Ringecke. Es gab einen Suplex von Jay White. Den Clip, das fand ich sehr gut gemacht von Jay White. Den Clip in die Lethal Injection, das war nicht schlecht. Dann gab es daraus den Blade Runner und den konterte dann Jay Lethal aus und wurde dann aber eingerollt von Jay White. Und damit hat Jay White gewonnen. Und damit haben wir momentan den Stand für die Continental Classic Gold League. John Moxley 9 Punkte, Swerve Strickland 9 Punkte, Jay White 6 Punkte, Rouge 3 Punkte, Mark Briscoe 0 Punkte und Jay Lethal 0 Punkte.
Ja, ich sag klar, zwei Leute in diesem Tournament, die das Ding gar nicht mehr gewinnen können.
Ja, richtig. Aber was ich zumindest beim Match hier gut fand, ist, dass sie zumindest im Vorfeld, wie das so im kleinen Clip gezeigt haben, warum die sich vielleicht nicht mögen oder dass die eine Historie haben.
Ja, da haben sie zumindest gezeigt, dass sie damals aufeinander getroffen sind und Jay White hat dann natürlich auch noch gesagt, naja, Lethal, ne, wie schnell sich Sachen doch ändern. Nur ein paar Jahre in die Zukunft und plötzlich bin ich ein Star und du bist Nobody. Das war gut.
Jo.
Okay, mit sowas muss man viel mehr arbeiten bei AEW. On this day, I see clearly. Ja, Edge kommt raus und Christian. Und dann geht es um den TNT Championship. Und es kam genauso, ich habe es zu Ken gesagt, ich wusste genau, was passiert und es passiert. Es ist so schlimm. Unglaublich. Also ich habe mich extra bewusst nicht gespoilt. Ich habe bewusst nur ein Vorschaubild heute Morgen genommen, das mir angezeigt wurde, habe sofort Social Media dicht gemacht und habe dieses Vorschaubild genommen, wo Edge ihn nur in dem Haltegriff, weil ich mich nicht spoilen wollte. Ich hab geraten, was passiert und es ist genau so eingetroffen. Unglaublich. So, Edge zeigt die Schläge von Sheamus am Seil und das Publikum schreit am Anfang, broke. Bis dann die Leute, die dann, oh nee, das ist ja WWE, da müssen wir mal lauter schreien. Und dann plötzlich so bei so, broke, broke, 6, 7, 8. Ja, wunderbar. So, dann geht Christian in die Ecke, da fällt dann die Dose um, aber die war ja schon offen, also war eigentlich nichts drin. Das heißt also, sie haben da eine leere Dose offen. So. Ja gut, ich meine, die können ja auch nicht diese Dosen von Ric Flair da haben. Die sind ja viel zu teuer. Ne? Die kann Ric Flair ja nicht verschenken.
Genau.
So. Dann gab es noch einen Tritt in Gut und dann gab es ein Elbow. Die Elbows und so, die waren auch hart geführt. Das war vollkommen in Ordnung. Diving Clothesline vom zweiten Seil nach draußen auf den Apron. Und dann gibt es ein Drop-Toe-Hold. Edge geht in die Ringtreppe natürlich. Und dann kommt Christian mit dem Dive. Es gibt einen Execution gegen ihn. Es gibt eine Sit-Out-Powerbomb. Und dann kommt der Crossface. Christian will aber nicht aufgeben. Er zeigt den
Das ist jetzt aber alles schon, nachdem der Referee sein Headset verloren hatte, richtig?
Nee, ich glaube, das war nach diesem Move hier.
Ah.
Ja. Bryce Ramsburg ist nämlich der Sender von seinem In-Ear rausgefallen und dann baumelte der die ganze Zeit rum und Bryce Ramsburg musste versuchen.
Also aus meiner Sicht sah das so aus, als hätte er sich das Ding in die Jatte gesteckt. Das Ding hat ein Loch und es ist ihm durch das Hosenbein runtergefallen.
Keine Ahnung. Also ich glaube eher, er hat es am Gürtel gehabt und diese Klemme, wo man die, ich habe die Dinger ja auch, wenn wir live aufgetreten sind, da ist halt so eine Klemme dran und die machst du dir normalerweise an den Gürtel. Aber vielleicht hat er die irgendwie verfehlt und daraufhin baumelte das Ding runter und er hat es einfach nicht geschafft, das Ding wieder in seine Hose zu packen.
Es war auf jeden Fall ziemlich lächerlich.
Titel. Dass
er die ganze Zeit da an seinem Bein rumfingert.
Ja.
Titel.
Stell dir mal vor, Bryce Ramsburg hätte Tony gegen Sky und dann hätte er das Ding nicht mehr in seine Hose packen können. So. Und dann kriegt Ramsburg einen ab bei einem Spear-Versuch und dann tritt Christian einfach von hinten in die Eier. Und das war absolut gerechtfertigt, weil Bryce Ramsburg der beschissenste Referee der Welt ist.
So sieht's aus.
Und das fand ich richtig gut. So. Und dann gab es eine mit dem Gürtel gegen Edge, aber Edge hat sich natürlich abgeduckt und dann spieren sich Christian und Edge gleichzeitig und treffen mit Schulter aufeinander. Und dann kommt die Mutter von Nick Wayne rein und ob man es glaubt oder nicht, sie attackt natürlich Edge von the Side of Life, also Adam Copeland, und geht zu Boden und richtet sich dann nochmal die Hupen. Und
ja, war auch sehr schön gespielt, weil sie kommt rein, nimmt den Gürtel und guckt die ganze Zeit nur auf Edge. Ja. Dann kommt Christian irgendwann hoch, guckt sie an. Ich glaube, er schreit ihr sogar irgendwas zu und sagt von wegen, hier, guck uns beide an, damit nicht jeder weiß, wen du jetzt attackst.
Ja. So, und dann buhen die Fans sie aus und sie geht erhobenen Hauptes zurück. Es gibt nochmal den Killswitch. Und dann gibt es dann wird der Gürtel auf den Boden gelegt und Christian stompt Edge nochmal auf seinen Nacken. Vielleicht auch extra, damit Edge mal wieder ein bisschen Pause machen kann, keine Ahnung. Publikum buht auf jeden Fall. Wir sehen Bryce Ramsburg, er liegt da immer noch. Und just in dem Moment, wo Christian das Cover ansetzt, dreht sich nicht Ramsburg langsam um oder Christian weckt ihn auf oder sonst irgendwie was. Nein, Bryce Ramsburg springt in dem Moment dahin. Oh, one, two, three. Oh, geht's mir schlecht. Weißt du was?
Ja, leck mich und danach ist er gleich wieder K.O.
Leck mich am Arsch, Ramsburg. Du bist so eine Pfeife. Das ist unfassbar. Das ist einfach unerträglich, diese Scheiße. Alter, ja. Nimm Paul Turner, nimm hier Stephon Smith oder was Conway da gerade sagte. Nimm bitte die beiden und lass die anderen nochmal ausbilden. Das kann einfach nicht wahr sein. Alter, Bryce, Aubrey, was sagt ihr jetzt? Was sagt ihr jetzt? Was ist los? Alter, ihr seid nicht mehr in den Independents. Hört auf mit diesem überkandidelten Scheiß für 30 Leute, die besoffen sind. So.
So ist es. Trotzdem finde ich, glaube ich, dass der Mainer bei Dynamite war, glaube ich, mit das beste Match bei Dynamite. Rein wrestling-technisch und auch Storyline-fortführmäßig. Von zwei ehemaligen WWE-Wrestlern.
Ja, wobei ich, glaube ich, persönlich tatsächlich Jay gegen Jay geiler fand.
Ja, das...
Aber da war der Sieger halt klar.
Ja, also generell, also es, sowohl für Collision als auch für Dynamite für mich. Das Problem ist, glaube ich, seit Wochen nicht das Wrestling. Vielleicht ein bisschen, weil viele Sachen vorhersehbar sind. Ja. Aber das Wrestling an sich ist nicht das Problem. Ja. Es sind einfach, wie wir es eigentlich alle sagen, die Stories. Es fehlt an Stories. Was ich gut fand, ist wirklich das Brody King gegen Castagnoli. Das war gut. Das war unvorhersehbar. Wir mussten raten, was da passiert. Fand ich gut. Ich fand auch, ich finde Tony Storm weiterhin gut. Ich fand Jay gegen Jay gut. Ich fand auch Edge gegen Christian. Dass Bryce Ramsburg ein scheiß Referee ist, dafür können Edge und Christian nichts.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist vollkommen richtig. Damit hat es auch nichts zu tun. Aber
so ist es.
Es ist halt einfach dieser Gesamtzustand der Liga. Das Problem ist, du hast eine kleine Gruppe von professionellen Leuten, die wirklich mit in der weltgrößten Liga gewrestelt haben. Dann hast du so eine kleine Gruppe von Leuten, die eventuell auch mal in New Japan und Mexiko auf dem oberen Limit gewrestelt haben und du hast ganz viele Leute, die aus diesen ganzen Independent-Sachen kommen und immer noch vom Kopf her in dieser scheiß Independent-Sache hängen. Und das ist einfach nicht okay. Das ist halt einfach Blödsinn, wenn du eine Television-Show hast. Fertig. Ja.
Ich hoffe jetzt im Grunde Folgendes. Ich hoffe jetzt, dass dieses Tournament, was eben anscheinend gerade wirklich das Zentrum von beiden Shows ist, es passiert ja sonst herum nur ein bisschen was.
Jo.
Ich hoffe jetzt, dass hieraus eben, wenn das jetzt bald gipfelt, sich daraus wirklich Stories entpuppen, beziehungsweise vielleicht nicht einmal Stories, ich gehe nicht mal so weit. Wir sind jetzt zumindest schon so weit, dass man vielleicht ein paar Charaktere etablieren kann. Brody King ist dabei, sich zu etablieren. Vielleicht auch noch jemand wie Rouge.
Ja,
könnte. Die beiden zum Beispiel. Und dass man Swerve gegen Jon Moxley vielleicht irgendwie, dass man mit dem was macht, oder dass man Swerve auf jeden Fall weiterhin pusht. Ja. Wenn aus diesem Tournament 2 bis 3 Charaktere rausgehen, die vorher nett waren, aber charakterlos und jetzt eine Gefahr darstellen, bin ich schon so weit, dass ich sage, okay, dafür würde ich eine positive Note geben. Da wäre ich schon happy einmal.
Ja. Aber im Moment.
Mal ehrlich, das wird nicht passieren.
Genau.
Das Tournament wird zu Ende gehen bei dem, was ist das hier, World's End?
Ja.
Große Ding am 13. Dezember, höchstwahrscheinlich wird Jon Moxley das Ding gewinnen und alle anderen Charaktere, die wir haben, werden wieder dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Es wäre nie irgendwas passiert.
Das ist leider auch meine Befürchtung. Also ich tut mir leid, ich gebe es da langsam auf. Das ist einfach zu oft, wo wir gedacht haben, jo, es bewegt sich jetzt in die Richtung. Es gibt zu oft Promos, wo wir uns gesagt haben, jo, es könnte jetzt wieder die Richtung sein und man bricht alles Mögliche immer wieder ab und es passiert einfach nichts. Und wie Ken schon sagte, zu 95% weiß man, wer gewinnt. So, jo. Aber nur ist gut für heute, 81 Minuten, jetzt gibt es ein Battle Royale. So.
Jetzt gibt es ein Battle Royale.
So, und wer eine Battle Royale teilnehmen will, der schreibt jetzt bitte nochmal was in den Chat.
Ja.
Also da auch mal.
Wie viele Shows haben wir jetzt eigentlich noch bis zur Weihnachtspause?
Genau, da kann ich mal eben kurz drauf eingehen. Also heute ist natürlich noch die Show. Dann haben wir am 12. noch eine Show, am 14., am 19. und am 21. Also 4 Shows, die jetzt noch kommen zwischen den Feiertagen. Da werden wahrscheinlich bei WWE und auch bei AEW sowieso wieder hauptsächlich irgendwelche Rückblicke kommen auf das Jahr und so weiter und so fort. Und viele von diesen Shows muss man sich auch nicht angucken. Deswegen machen wir zwischen den Feiertagen natürlich Pause und wir melden uns dann erst im neuen Jahr wieder. Wahrscheinlich am 2.1., das ist ein Dienstag. Das möchte ich aber noch nicht versprechen, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie wir alle ins neue Jahr rübergekommen sind. Aber auf jeden Fall 4 Shows kommen noch auf euch zu und natürlich auch an den jeweiligen beiden Sonntagen noch eine News vom Jens. Und dann ist erstmal Ruhe im Karton für euch alle, aber wer weiß, vielleicht kommt der Weihnachtsmann ja noch.
Dun, dun, dun.
So, und jetzt gibt's.
So. Ich glaube, es gibt einen Fatal 4-Way. Das ist, glaube ich, ein Champion Talk Fatal 4-Way. Beziehungsweise Moon Talk Champion Talk Fatal 4-Way. Doink, Lex und zweimal Lex Luthor. Alter,
Alter, Trigger. Richtig ein, meine Güte.
So, nee, ich krieg mich nicht ein. Jetzt geht's hier ran, Luthor.
Oh.
Oh, und bam. Und bam. Ja, gibt's hier auf die Schnauze. Das finde ich richtig gut.
Da kommen wir in den
Oder, Doink, gehst du mir weg da? Hörst du mir auf die Schnauze zu hauen?
Scheiße.
Oh. Oh, gib es. Ja, da kommt das Medikit. Da kommt jetzt hoffentlich das Medikit. Ja, da kommt das Medikit. Und da. Ritter. Und.
Doink hat schon wieder die meiste Energie.
Und der Krill holt jetzt das Medikit auch noch. Oh, Mann. Oh. So, ich hol mir das Medikit. Oh ja. Und jetzt. Ja, es sieht trotzdem nicht gut aus für mich.
Nee, du hast noch weniger Energie als.
Ja. Ja, geh da hin. Nein. Nein. Falsch. Oh! Na! Alter!
Wie immer, nach wie vor, meine Güte. Da hat er mal wieder gewonnen.
Ja, immer diese alten weißen Männer.
So, das war's mit dem Doink.
Der kann.
Ja, Doink hat ja auch das weißeste Gesicht von allen. So. Also, das war's von uns für diese Woche. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag wahrscheinlich wieder zu den News vom Jensinger. Und sehen wir uns natürlich am nächsten Dienstag zu Raw und SmackDown von WWE. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.